Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, noch ist es ja, jetzt ist an. Wie geht das raus? Ich traue mich da immer nicht ran. So, vielleicht nehmen wir es einfach in die Hand.
Können wir anfangen? Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Namen des Christoph-Links-Verlages zu einer weiteren Buchvorstellung auf dieser reich an Veranstaltungen bestückten Messe. Wir möchten Ihnen vorstellen das Buch Alles auf Jetzt. Frauen Mitte 30 über Sex, Kinder und Selbstverwirklichung. Und ich habe hier zwei Autorinnen, die dieses Buch, was man sagen muss, mit einem fulminanten Start auch geschrieben haben. Das ist Christine Färber, sie sitzt hier außen. Christine Färber hat Anglistik und Germanistik studiert und Journalismus hier in Leipzig. Und sie lebt auch hier in Leipzig, hat also Heimspiel, ebenso wie Simone Unger. Sie hat Kulturwissenschaften studiert. Beide sind als freie Autorinnen für Hörfunk und Fernsehen tätig und haben eben dieses Buch geschrieben über die Mitte 30-jährigen Frauen, wo anscheinend ganz besondere Probleme auftauchen. Und wir würden natürlich, und das wollen wir jetzt in dieser halben Stunde machen, erkunden, was diese magische Zahl 35 letztlich ausmacht. Frau Unger und Frau Färber, ich weiß nicht, wer es jetzt beantworten will. Wir würden natürlich erstmal gerne erfahren, ist unschwer zu sehen, Sie sind ja auch etwa in dem Alter, aber wie ist sozusagen die Idee zu dem Buch hochgepoppt? Was ist da alles zusammengekommen, dass letztlich ein Buch draus wurde?
Die Idee ist, glaube ich, entstanden kurz vor dem 35. Geburtstag, vor meinem 35. Geburtstag. Da gab es immer den Gedanken, dass man gedacht hat, mit 35 ist man ja erwachsen, also hat man schon vorher gedacht. Und da hat sich alles so ergeben, wie man das so wollte. Also ich dachte immer, das wird sich alles schon so ergeben. Dann war ich kurz vor 35 und es hatte sich aber einiges gar nicht so ergeben, wie ich dachte. Und da haben wir uns ausgetauscht, Simone und ich, und haben auch noch mit anderen Frauen geredet, dass man eben mit der Mitte 30 tatsächlich erstmal guckt, wo stehe ich jetzt? Wo dachte ich eigentlich, dass ich mal stehe? Was will ich wirklich? Was will ich nicht? Und es schien eben vielen Menschen so zu gehen oder vielen Frauen so zu gehen, dass sie vielleicht noch gar nicht so an dem Punkt waren oder eben neue Entscheidungen, Job, Familie treffen müssen. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich spannend. Wir möchten ganz gerne mehr über diese Geschichten wissen. So ist das gekommen.
Ist also viel im Freundeskreis auch einfach als Thema präsent gewesen, ne? Bei Ihnen auch, Frau Unger, war das ähnlich?
Nein, nicht direkt, weil ich ein bisschen jünger bin als Christine. Aber mich hat vor allen Dingen interessiert, also ich wollte schon immer gerne Porträts schreiben, aber nicht so im klassischen Porträt, wie man das vielleicht aus anderen Büchern kennt, sondern ich bin ein großer Fan von Maxi Wander. Guten Morgen, du Schön, fand ich immer toll. Und ich wollte das gerne auch mal machen, so Protokolle schreiben und Frauen interviewen und so eine besondere Offenheit erzeugen und Unmittelbarkeit eben durch den Text. Und da sind wir eigentlich so zusammengekommen. Christine hatte die Idee und ich kam so mit der Form und dann ist das so Stück für Stück gewachsen.
Ich habe schon anfangs gesagt, das Buch hatte wirklich einen fulminanten Start. Also es ist ein paar Tage vor der Buchmesse erschienen. Wir müssen jetzt nachdrucken. Nicht ganz unschuldig daran ist Spiegel Online, die also eine Geschichte aus diesem Buch gekürzt wiedergegeben haben. Und in kürzester Zeit gab es 300 Kommentare zu diesem Beitrag. Das heißt, wir haben wirklich mit diesem Buch anscheinend auch einen Nerv getroffen. Und was ich das Schöne finde an diesem Buch, dass natürlich viele, ganz viele verschiedene Entwürfe, Fragestellungen, Modelle da im Buch vorkommen. Darüber werden wir nachher noch etwas sprechen. Jetzt werden wir erstmal ein kleines Stück Lesung hören, nämlich wie die beiden Komplizinnen, so nennen sich die Autorinnen in dem Buch, wie so diese Atmosphäre und die Stimmung entsteht, aus der dann so ein Buch auch erwächst.
Alles auf jetzt. Eine leere Straße kurz nach Mitternacht. Der Asphalt ist an manchen Stellen aufgerissen. Wir buckeln unsere Räder über die brüchigen Kanten. Wir mögen es, unsere Fahrräder zu schieben. Manchmal verhaken sich die Lenker und wir straucheln. Doch wir sind Komplizinnen des Schiebens, egal wie misstrauisch man uns dabei beobachtet. Wir sind Mitte 30 und wir mögen diese Art von Verspieltheit, die nichts Kindliches mehr an sich hat. Auf leichte Weise sind wir bereits verschroben, auch wenn man uns das noch nicht ansieht. Die 35 ist ein Drachen, sagt die Komplizin. Wir sind auf dem Heimweg von einer Geburtstagsfeier. Wir waren fast die Letzten. Kaum jemand hat sich stark betrunken, niemand, der die Chips auch nur angerührt hätte. Geraucht haben wir schließlich in Socken auf dem Hausflur. Ist der 35. Geburtstag das heimliche Ende unserer Jugend? Sollten wir ab jetzt keine kurzen Röcke mehr anziehen, bevor es peinlich wird? Uns vernünftig schminken, mehr Schmuck tragen und endlich heiraten? Wen auch immer? Erwachsen werden, meint sie das? Die Komplizin schüttelt den Kopf, dann hält sie plötzlich an und beugt ihn in meine Richtung. Siehst du das? Na klar, wir haben schon mehr als ein paar graue Haare. Die Erfahrungen beginnen ihre Spuren zu hinterlassen. Wenn wir morgens aufstehen, braucht die Müdigkeit ein wenig länger, bis sie sich aus unseren Gesichtern schleicht. Und manchmal bleibt sie neuerdings den ganzen Tag. Wir sind noch nicht alt und doch ein sichtbares klein wenig gealtert. Anders als noch mit Mitte 20, als wir die Grenzen unserer Körper genauso wenig spürten wie die Grenzen unserer Möglichkeiten, packt uns nun ein bislang unbekanntes Verlangen. Eine Sehnsucht nach Entscheidungen. Weil wir zum ersten Mal begreifen, dass wir nicht mehr jung sind. Wir vertrauen nicht mehr darauf, dass sich alles von allein ergeben wird. Wir überlassen nichts mehr leichtfüßig dem Schicksal. Wir fürchten, andere könnten über unser Leben entscheiden, wenn wir die Dinge einfach laufen lassen. So kommt es, dass uns in dieser Herbstnacht ein kühler Hauch im Nacken streift bei dem Gedanken, dass unser Leben rein rechnerisch betrachtet schon fast zur Hälfte vorbei ist. Und wenn wir es jetzt nicht endlich in die Hand nehmen, wann dann? Es war eine typische Pärchenparty. Manche von ihnen haben inzwischen ein Kind, andere sind gerade dabei, eins zu planen. Wir passen einfach nicht mehr auf. Wir fragen uns, ob es sich in diesem Kreise schickt, von Sex auch ohne Reproduktionsabsicht zu sprechen und bleiben besser still. Andere haben ihre Wohnung vergrößert und erzählen, wie sie die Wand zur Nachbarwohnung durchbrochen haben. Das Geld reicht nicht, aber darüber wird nicht gesprochen. Ein anderes Paar, das sich vergangenes Jahr getrennt hat, ist offensichtlich wieder zusammen. Sie haben sich in der Sauna wieder getroffen. Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden Liebe mit Sicherheitsbedürfnis verwechseln, aber wer kann das schon voneinander trennen? Gefühle und Bedürfnisse. Am Ende reden alle über selbstgemachte Marmelade. Vielleicht ist es nichts weiter als die ständige Angst, das echte, das verdiente Leben zu verpassen, wenn wir jetzt keine Entscheidung fällen. Was uns auch antreiben mag, vermutlich sind es doch die Taten, die zählen und nicht die Motive. Die Komplizin schiebt in Richtung Bordsteinkante. Wir sind fast zu Hause. Seit geraumer Zeit überlegt sie, ob sie noch einmal studieren soll. Psychologin wollte sie werden, mit Anfang 20, als sie Sigmund Freud gelesen hat. Jetzt das Mikro aus. Sie studierte dann Germanistik, arbeitet jetzt als freie Journalistin und fühlt sich unterfordert. Das Gefühl, die wahren Talente noch gar nicht entdeckt zu haben, lässt sie schlecht schlafen im Moment. Aber jetzt noch einmal zur Uni gehen, in Seminarräumen hocken, Hausarbeiten schreiben, für Prüfungen lernen, immer umgeben von wesentlich Jüngeren, Von ihrem Traum bleiben im Moment nur die Zweifel übrig. Sie fragt sich, ob sie genug Willenskraft, Ausdauer und Geld aufbringen könnte für so einen zweiten Start. Man liest zwar ständig von verheißungsvollen Neuanfängen, doch was passiert, wenn sie nicht gelingen? Darüber spricht niemand. Was also tun?
Soll ich noch weiterlesen?
35 zu werden heißt, unsere Träume und Wünsche noch einmal genau anzuschauen. Es ist eine Zeit der Selbstfindung, die nichts mehr gemein hat mit jener jugendlichen Emphase Anfang 20, als die Zukunft groß, wild und vor allem sehr weit weg zu sein schien. Das Leben hatte da noch gar nicht richtig angefangen. Doch jetzt, mit Mitte 30, haben wir schon ein Stück des Weges hinter uns gebracht. Wir haben Entscheidungen getroffen und spüren deren Konsequenzen. Wir haben uns für einen Beruf entschieden, ein paar Reisen gemacht, mehrere Menschen geliebt, Freunde gefunden und manche aus den Augen verloren. Wir wissen, wie man umzieht und wo man anruft, wenn die Spülmaschine kaputt ist. Wir wissen, dass die Zeit erbarmungslos vergeht und mit ihr der Kummer und können uns dennoch nie darauf verlassen. Wir haben uns vor Krankheiten gefürchtet und vor permanenter Einsamkeit. Wir haben ein paar Chancen verpasst und ein paar genutzt. Und wir haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was wir auf keinen Fall sein wollen, abhängig. Aber wie gelingt es uns, Verantwortung für unser Glück zu übernehmen? Diese Frage stellt sich mit Mitte 30 auf eine aufregend pragmatische Art. Denn verantwortlich zu sein heißt, sich selbst inzwischen gut genug zu kennen, um zu wissen, dass der Traum vom selbst ausgebauten Gemeinschaftshaus besser ein Traum bleibt, wenn man keine Lust hat, in den besten Jahren zwischen Gipsplatten und Dixi-Klo zu hausen. Verantwortlich zu sein bedeutet, einschätzen zu können, ob man auch in 5 Jahren noch gerne in einer Wohnung nach Hause kommt, in der niemand wartet. Und es heißt auch, einzuschätzen, wie glücklich wir sein können, gerade wenn sich unser individueller Lebensentwurf von der konventionellen Glücksvorstellung einer harmonischen Kleinfamilie unterscheidet. Natürlich klingt es verlockend, mit 35 die Koffer zu packen und nach New Orleans zu ziehen. Natürlich kann es toll sein, einen Neuanfang zu wagen, sich den Traum vom eigenen Modelabel oder vom Leben als Reisejournalistin zu verwirklichen. Doch sind wir diesen Träumen überhaupt gewachsen? Welche Träume wollen wir verwirklichen und welche sollten wir besser weiterträumen? Oder sollten wir doch alles wagen, ohne Rücksicht auf die Angst vor dem Scheitern? Nur wie greift man nach den Sternen?
So, Frau Färber, ich habe es ja schon eingangs gesagt, es ist wirklich das Schöne an dem Buch, dass so ganz viele verschiedene Entwürfe, Erfahrungen hier in dem Buch versammelt sind. Wie haben Sie die Frauen ausgesucht für das Buch? Wie haben Sie die gefunden? Wie war die Bereitschaft, mit ihnen zu reden? Die haben sich ja wirklich sehr schön geöffnet. Auch das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen.
Also ein paar Frauen haben wir gefunden und ein paar Frauen haben uns gefunden. Das war nicht immer nur in eine Richtung. Also es sind tatsächlich meistens Damen gewesen, die aus dem Bekanntenkreis sind. Also viele davon haben wir sozusagen über verschiedene Kontakte, haben wir die getroffen. Es gibt nicht bei allen so eine Verbindung, aber bei vielen. Das war auch wichtig, weil man muss ja auch erstmal wollen. Also man muss ja auch erstmal sagen, okay, ich erzähle euch das, was mich gerade beschäftigt. Und es sind auch ein paar dabei, die wir vorher gar nicht kannten und auch niemand kannte. Da war das auch schon so, dass man da musste man sich drauf verlassen, dass es klappt. Also wir sind auch teilweise ja auch weit verreist. Das ist ja kein Buch über die Region, sondern das ist ja in ganz Deutschland, haben wir die Frauen getroffen. Und da war es dann schon spannend, ob wenn man die Tür aufmacht und dann jemand trifft, oder wir waren immer in der Wohnung der Frauen, das heißt, die mussten uns auch einladen, ob man sich dann auch so was zu sagen hat, also ob das funktioniert. Und das hat tatsächlich immer gut funktioniert. Es sind jetzt nicht alle Frauen in dem Buch versammelt, die wir getroffen haben, natürlich. Wir mussten uns entscheiden, aber es war doch immer, jedes Gespräch war sehr wichtig dafür, dass es dann letztendlich zu dem Buch auch so gekommen ist.
Wir haben ja im Verlag auch ein Buch gemacht über die dritte Generation Ost, also die so vor der Wende noch eine DDR-Sozialisation erlebt haben. Spielt das in Ihrem Buch und bei diesem Thema noch eine Rolle? Oder würden Sie sagen, das ist irgendwo verschwunden, kann man eigentlich nicht mehr genau lokalisieren?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also auf den ersten Blick spielt es natürlich keine Rolle, weil die Leben, in denen unsere Generation sich heute befindet, doch relativ ähnlich sind und viel stärker von heutigen Problemen geprägt sind als unsere Vergangenheit. Und Trotzdem ist natürlich die Sozialisation immer noch eine andere. Also wir haben einige Ostfrauen getroffen auch und auch die Mehrheit, glaube ich. Und da spielt, ist natürlich nochmal die Erziehung auch eine ganz andere. Aber ich glaube, das ist nur eine von vielen Schablonen, die auf vielen scheinbar sehr individuellen Leben liegt, die dann doch zeigt, dass wir relativ ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber nicht unbedingt in Abhängigkeit von Ost und West.
Ich würde Sie bitten, ehe Frau Färber jetzt das nächste Stück liest, dass Sie einfach mal, wir können ja nicht alle Geschichten hier vorstellen, dass Sie aber einfach mal ein paar Problemstellungen anreißen, was jeweils auch im Mittelpunkt einer Geschichte steht. Wir werden eine dann auch noch danach hören, aber dass die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal einen Eindruck haben, was alles an Unterthemen sozusagen verhandelt wird.
Also wir haben uns, das muss ich ganz kurz vorab sagen, wir haben uns dagegen entschieden, natürlich immer so Brüche, so ganz starke Brüche zu porträtieren. Also es geht nicht darum, dass jede Frau einen Schicksalsschlag oder eine völlig krasse Veränderung hinter sich gebracht hat und jetzt mit 35 ein neues Leben startet. So ist es nicht. Wir haben ganz eigentlich nach Maxi Wanda auch uns gesagt, jedes Leben ist spannend genug, um erzählt zu werden und auch gelesen zu werden. Das heißt, die Fragestellung ist vielleicht immer ein bisschen eine andere. Das Thema ist natürlich so ausgesucht oder die Themen sind so ausgesucht, dass es immer etwas anderes im Schwerpunkt hat, aber es gibt jetzt nicht sowas wie heute war ich da, morgen werde ich wo ganz anders sein und damit genau.
Nee, das ist ja auch das Schöne an dem Buch. Es gibt da eben auch Geschichten von jungen Frauen, die mit Mitte 30 auch erzählen, dass sie wirklich angekommen sind und sich angekommen fühlen im Leben und alles eigentlich jetzt so um sie herum gesettelt ist, dass sie sagen, so fühle ich mich wohl, so wollte ich das immer und jetzt habe ich es eigentlich geschafft.
Genau, da gibt es also ganz verschiedene. Es gibt zum Beispiel eine Galeristin, die sich jetzt getraut hat, in München eine Galerie zu eröffnen für zeitgenössische Kunst und die das auch mit 35 dann sich eben entscheiden musste, möchte ich gerne weiter abhängig beschäftigt sein oder möchte ich mir dann meinen Traum verwirklichen und sagen, ich wage dieses Risiko, obwohl es finanziell ein Desaster sein kann. Ja, oder es gibt auch eine Frau, die sagt, ich möchte eben ganz bewusst keine Kinder, ich entscheide mich gegen Kinder, weil ich möchte das nicht für mich persönlich aus verschiedenen Gründen. Es gibt auch eine alleinerziehende Dame, die jetzt aus einer Patchwork-Familie kommt und in eine neue Patchwork-Familie geht, diesmal in einer anderen Situation, diesmal ist sie sozusagen die, die schon ein Kind hat und ein neuer Mann dazukommt.
Vielleicht der etwas spektakulärste Begegnung für uns war, dass wir eine Frau auch getroffen haben, die erst mit 35 wirklich zu sich selbst gefunden hat, in dem Sinne, dass sie erkannt hat, dass sie eine Frau ist, dass sie eine Transfrau ist. Wir haben aber auch eine Frau, die einfach Altenpflegerin ist und merkt einfach, dass sie mit 35, die lebt in einem kleinen Dorf in Thüringen, merkt, dass sie den Job so einfach nicht mehr machen kann, umgeben ist von sehr vielen Zwängen, sehr viel Unfreiheit und aber, wenn man ihre Geschichte liest, trotzdem sehr ergriffen ist von ihrem Leben, das sehr alltäglich klingt und sehr viele Kompromisse fordert. Mhm.
Was auch ein Punkt ist, der hier mehrmals anklingt, dass so Mitte 30 auch so eine Zeit ist, wo man einfach Freundschaften auch nochmal auf den Prüfstand stellt. Ich kann mich selber daran erinnern, bei mir, bin eine andere Generation, war das eben auch so um die 30 herum. Man hatte schon Kinder, also zu DDR-Zeiten war das ja normal, mit 26 war ich schon spätgebärend und man hatte die Kinder, man hatte die Arbeit, man musste einfach auch genauer gucken, wie man seine Zeit einteilt. Und das ist hier jetzt eben auch wieder ein Thema bei einigen doch,
naja,
diese Freundschaften auf den Prüfstand stellen.
Ja, man stellt vieles auf den Prüfstand, glaube ich. Und einige haben auch gesagt, also diese scheinbare, sage ich mal, Toleranz, die man so mit Anfang 20 hat, wo man irgendwie, wo alles möglich ist und eben man sich irgendwie mit jedem befreundet und viele Möglichkeiten ausprobiert, die gibt's jetzt eben dann nicht mehr. Manche formulieren das so, dass sie sagen, ich bin mit Anfang 30 irgendwie radikal geworden und habe entschieden, also mit wem ich wirklich befreundet sein will und wen ich so, mit wem ich einfach nicht mehr so viel Kontakt habe, weil ich es einfach nicht schaffe. Und was ich interessant fand, war, dass auch viele gesagt haben, also, oder eine zumindest hat es am krassesten formuliert, sie würde sich lieber die Hand abhacken, als nochmal Anfang 20 zu sein. Und das entspricht eigentlich auch unseren Erfahrungen. Und das haben viele bestätigt, dass es eigentlich jetzt die bessere Zeit ist, als man noch so ganz jung war und so total lost eigentlich. Ja.
Frau Färber, jetzt werden wir von Ihnen eine Geschichte hören. Wollen Sie die kurz einführen oder einfach drauf loslesen?
Das ist eine Frau, die wir sehr entfernt von Leipzig getroffen haben. Das werden wir auch gleich hören. Das Porträt ist überschrieben, ich glaube, das ist dann sehr selbsterklärend, mit »Es tönt mich an, wenn mein Mann mit einer anderen Frau schläft«. Edda, Lehrerin über sexuelle Abenteuer im Familienalltag. Es ist nichts, worüber man mit Freunden spricht. Dahinter steckt ein langer Prozess, der auch noch nicht abgeschlossen ist. Denn ich habe noch nie mit einem anderen Mann geschlafen, während er den Schritt schon gegangen ist. Man darf nicht vergessen, ich stecke in einem kleinen baden-württembergischen Dorf. Ich wüsste gar nicht, mit wem das sein sollte. Wenn ich das den Leuten hier erzählen würde, die würden mir einen Vogel zeigen. Es sind ja alle verheiratet und sehr gesittet und sehr perfekt. Und wenn dann jemand ausschert und eine Affäre hat, dann wird sich getrennt mit Anwalt und Streit um Sorgerecht. Wir haben gesehen, wie etliche Paare ihre Beziehung gnadenlos gegen die Wand gefahren haben, weil die Kommunikation nie da war. Man wird so sozialisiert. Affären sind böse. Sie machen alles kaputt, sind zerstörerisch, verursachen Schmerz und Eifersucht und haben überhaupt nichts Positives. Mit solchen Vorstellungen bin ich groß geworden. Meine erste große Liebe war André. Ich fand ihn sehr attraktiv, auch weil er 10 Jahre älter war als ich. Wir haben uns in einem Café kennengelernt, in dem ich damals gekellnert habe. Ich war 18 und das erste Mal richtig verliebt und fand es ganz schlimm, dass wir uns so selten gesehen haben. Er hat in einer anderen Stadt gewohnt und wir haben uns nur 1-2 Mal im Monat gesehen. Nach 2 Jahren habe ich herausgefunden, dass er die ganze Zeit parallel noch eine andere Freundin hatte. Also von Anfang an. Und zwar seine Mitbewohnerin, mit der er in einer WG gelebt hat. Ich war schon misstrauisch geworden und habe dann Briefe gefunden mit Nacktfotos. Da ist eine Welt zusammengebrochen. Es hat mich eiskalt erwischt. Das war so ein Wendepunkt. In meiner Not habe ich Rat bei meinem Vater gesucht. Im tiefsten Schmerz bin ich zu ihm gegangen. Mein Vater und ich hatten damals eine sehr gute Beziehung, doch das Gespräch verlief überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mein Vater zog die Augenbrauen hoch, atmete tief durch, schob seine Kaffeetasse hin und her und sagte: Nun ja, dann bist du an einem Punkt angekommen, an dem du dich entscheiden musst. Ich hatte die totale Empörung erwartet, nach dem Motto, so ein Arsch, den knöpfe ich mir vor. Stattdessen hat er gesagt, ich kann ihn verstehen. Ich lebe schon immer so. Das war die Offenbarung meines Vaters. Das Gespräch entglitt. Seine Frauen kannte ich alle. Sie waren durchaus bei uns zu Hause zu Besuch gewesen. Er hatte sie immer als seine Freundinnen vorgestellt. An diesen Wochenenden war meine Mutter immer besonders gereizt und schlecht drauf gewesen. Sie hat sicher geahnt, was los war und hat es trotzdem mitgemacht. An diesem Abend hat mein Vater mir sein Leben offenbart und mich damit zurückgelassen. Ich war viel zu jung für so ein Gespräch. Ich hätte das anders gemacht. Aber er hatte niemanden, mit dem er das teilen konnte und ich wurde schon immer für reifer gehalten. Das ist mir da auf die Füße gefallen. Er kannte mich einfach zu wenig. Mittlerweile ist Edda verheiratet mit Theo und lebt mit Theo in einer ja sozusagen offenen Ehe. Ich muss Vertrauen haben, absolutes Vertrauen. Und dann kann ich auch genießen, wenn mein Mann mit einer anderen Frau schläft. Dieses Thema war immer präsent in unseren Gesprächen, aber dazu gekommen ist es erst vor ein paar Monaten. Er hat eine Frau kennengelernt, die er attraktiv fand und irgendwann haben sie sich auch geküsst. Das hat er mir erzählt. Er war völlig aufgelöst, er hatte Angst, dass die Situation kippt. Das passierte aber nicht. Ich fand das aufregend und es ist dann noch mal viel Zeit vergangen, bis sie miteinander geschlafen haben. Ich habe die ganze Zeit in mich hineingehört. Ich wollte nicht in diese Falle tappen, es ihm zuliebe zu machen. Er war sich lange Zeit nicht sicher, ob ich ehrlich bin, und ich habe ihn immer wieder darin bestärkt, dass das für mich in Ordnung ist, weil ich mir sicher bin, dass diese Frau keine Gefahr für uns bedeutet. Heute Abend ist er zum Beispiel bei ihr. Das ist totaler Zufall. Sie treffen sich vielleicht einmal alle 4 Monate und auch nicht spontan. So banal es klingt, es ist wie eine Terminabsprache. Er sagt mir etwa eine Woche vorher Bescheid und fragt mich, wie es bei mir aussieht, was ich für Termine habe, wie es mir momentan überhaupt geht. Wir schauen immer wieder neu, wo wir gerade stehen, ob der Moment passt, ob ich mir gerade sicher bin. Da geht es auch viel um uns. Wenn er dann dorthin fährt, bin ich vorher natürlich auch aufgeregt und ich freue mich jetzt schon auf das Wochenende, wenn wir darüber sprechen und das teilen. Er weiß mittlerweile, dass mich solche Gespräche absolut erregen. Das macht total viel Spaß. Es spricht mich sexuell sehr an, wenn ich weiß, dass mein Mann mit einer anderen Frau geschlafen hat. Diese Geschichte hat meine Lust wieder enorm aufflammen lassen, denn nach den Entbindungen hatte ich ganz schön zu kämpfen mit Körperlichkeit, weil ich größere Verletzungen davon getragen habe. Es war jahrelang nur unter bestimmten Regeln möglich, Sex zu haben. Es musste genau eingespielt sein, damit es nicht schmerzhaft war. Es hat sich aber gebessert. Dazu kommt, dass ich in Stresssituationen keinen Bock mehr habe. Ich habe wochenlang kein sexuelles Interesse. Es tut mir auch leid, weil ich grundsätzlich ein sehr aktiver Mensch bin. Unser Sexleben ist nicht tot. Wir schlafen sonst auch miteinander, aber im Alltag, mit der Arbeit und dem Stress fällt es mir schwer, in Fahrt zu kommen. Es ist wie ein verlängertes Vorspiel für mich. Wenn ich jetzt weiß, dass er heute Abend bei ihr ist, gehe ich lächelnd ins Bett und freue mich, wenn er wiederkommt und mir alles erzählt. Wir lassen uns auch Zeit dafür. Wir sitzen dann abends bei einer Flasche Wein zusammen und er erzählt mir alles und anschließend werden wir irgendwann miteinander schlafen und das ist ganz toll. Ich bin dann sehr bei ihm und in diesen Momenten geht es wirklich um uns beide und um unseren Sex. Das genieße ich voll und ganz mit dem Kick, dass er in der Woche mit einer anderen Frau geschlafen hat. Ich weiß nicht, ob ich jemals in die Situation kommen werde, Sex mit einem anderen Mann zu haben. Ich weiß, dass Frauen anders funktionieren als Männer. Es muss schon kribbeln, bevor ich mit jemandem ins Bett gehe. Ich muss ein bisschen verknallt sein, sonst funktioniert das nicht. Und das versetzt Theo in eine gewisse Unruhe. Es ist ja nicht nur die Idee, sondern auch eine Frage der Umsetzung. Viele sagen, offene Beziehung, bin ich dabei. Aber so etwas zu gestalten und miteinander zu teilen, ist eine ganz andere Geschichte. Als diese Frau aufkreuzte, habe ich mich total gefreut. Sie ist nett, ich mag sie sehr gern. Sie weiß, dass ich es weiß. Wir haben diverse Abende zusammen verbracht, wo wir über das ganze Konzept gesprochen haben. Für sie ist es eine Bereicherung. Sie ist auch verheiratet und lebt in einer offenen Ehe. So jemanden zu treffen, ist sehr selten und ein großes Glück, denn die meisten wissen ja gar nicht, was eine offene Beziehung überhaupt bedeutet. Sie denken, wir sind Leute, die abends im Internet surfen und sich auf irgendwelchen Foren wie www.ehebruch.de austauschen und mit jedem x-beliebigen ins Bett steigen. Aber so ist das überhaupt nicht. Die Zeit vergeht, jetzt bin ich gerade so rundum glücklich. Es stimmt in allen Bereichen. Klar gibt es Momente, in denen ich völlig verzweifle, aber auch das macht mich irgendwie glücklich. Und gleichzeitig kann ich neue Grenzen austesten und das erfüllt mich sehr. Wir werden dadurch auch nochmal als Paar mehr. Wir wissen, dass wir etwas Besonderes teilen. Das ist etwas Außergewöhnliches und es bleibt unser Geheimnis. Ich habe jetzt mit 35 vieles bereits abgeschlossen, wie zum Beispiel Hochzeit, Kinder, die berufliche Laufbahn. Ich kenne viele Paare, denen es so geht und wir alle laufen brav im Hamsterrad. Und zum einen ist dieser Alltag ja wahnsinnig anstrengend und fordert mir eigentlich alles ab. Aber andererseits kann es auch total einschläfernd und ernüchternd sein. Das klingt paradox, aber es ist so. Und diese neue Phase in meiner sexuellen Öffnung lässt mich eine intensive Lebendigkeit in jeder Faser meines Körpers spüren. Das ist wie ein Rausch, nachdem ich süchtig bin.
Vielen Dank, Christine Färber. Ich muss sagen, ich freue mich eigentlich, wenn ich hier so durch die Reihen gucke, dass das ganz gemischt ist, jüngeres und älteres Publikum. Und das wollte ich eben Ihnen auch nochmal ans Herz legen. Es ist nicht nur ein Buch, das die Mitte-30-Jährigen lesen sollten und für das die sich interessieren. Ich denke, es ist auch ein Buch, wo die Generationen nochmal ins Gespräch kommen können. Und die Eltern, ich weiß nicht, wie ihre Eltern reagiert haben, für die das vielleicht auch ein Anlass ist und einfach ein größeres Verständnis anschließend da ist und dass man nicht nur denkt, oh, meine Tochter, die sucht immer noch, die hat immer noch nicht den richtigen Job und die ist immer noch nicht angekommen und wohnt da immer noch in der WG und wie schrecklich. Also ich denke schon, dass das Buch da viel Aufschluss geben kann. Freue mich, wie gesagt, dass Sie uns heute hier zugehört haben. Danke den beiden Autorinnen und die Messebuchhandlung war so klug, das Buch ganz frühzeitig zu bestellen und hat jetzt auch noch ein paar zu verkaufen, dass die Autorinnen auch gern signieren werden. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.